Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Zweiter Vortrag. Professor Dr. Rainer Wahl. Weimarer Verfassung. Eine Demokratie ohne genügend Demokraten.
Meine Damen und Herren, ich danke zunächst Herrn Schnitzler sehr. Ich werde mich sogleich bemühen, die von Ihnen geweckten Erwartungen, sagen wir, halbwegs zu erfüllen. Ich spreche, wie gerade auch schon gesagt worden ist, über das Thema eine Demokratie ohne genügend Demokraten. Die Ankündigung war etwas missverständlich, weil sie die Alternative offen ließ, dass es eine Demokratie überhaupt ohne Demokraten gewesen wäre. Das wäre eine rhetorische Übertreibung. Ich konzentriere mich darauf, ob es genügend Demokraten waren. Ich habe keine Folien und kein PowerPoint, deshalb sage ich die Teile an. Ich befasse mich zunächst mit der Ausgangsfrage. Über die Weimarer Republik und vor allem über die Weimarer Verfassung scheinen wir alles zu wissen. Sie sei eine fehlerhafte Verfassung, mit gravierenden Geburtsfehlern und Strukturmängeln behaftet. So war jedenfalls die Meinung im Parlamentarischen Rat für das Grundgesetz 1948-1949 und deshalb wurde das Grundgesetz in vielen Bestimmungen als Gegenverfassung zu Weimar erlassen. Diese Sicht ist heute noch die vorherrschende Perspektive auf die Weimarer Republik und ihre Verfassung. Und diese Perspektive geht aus vom Endpunkt des 30. Januar 1933, also vom Scheitern. Dies wird häufig so gemacht mit dieser Sicht, ist aber immer eine verengte Perspektive und so auch in diesem Fall. Diese Sicht von hinten ist unangemessen und unwahr. Vor allem deshalb, weil sie die Anfänge ausblendet, weil sie die Vorbelastungen ausblendet und weil sie auch die positiven Alternativen ausblendet und alles in ein Schema der Vorherbestimmtheit und Notwendigkeit pressen will. Auch für die Weimarer Verfassung gilt und für die Republik gilt, die Geschichte ist vom Anfang her gesehen offen. Und eine solche Offenheit gab es auch für Weimar. Dieser vorherrschende Blick vom Ende her verkürzt die 13 Jahre der Weimarer Verfassung, verkürzt sie auch deshalb, weil zum Vergleich fast ausschließlich das Grundgesetz dient und dann listet man im Einzelnen auf, was im Grundgesetz anders und natürlich besser geworden ist. Dies ist verkürzt, weil der zeitgenössische Blick auf die Weimarer Verfassung, sagen wir 1919 oder 1925, ein positiveres, anderes Bild hätte ergeben können, vor allem wenn man die Verfassung verglichen hätte mit anderen neuen Demokratien. Die Weimarer Verfassung war nicht die einzige neue, oder die Weimarer Republik war nicht die einzige neue Republik nach 1918. Sie ist eine von 10 neuen Demokratien. Der Quervergleich mit anderen zeitgenössischen Staaten und Verfassungen ist mindestens so aufschlussreich wie der viel häufiger angestellte Vergleich mit Vorgänger- oder Nachfolgerverfassungen. Und noch einmal muss die Fragestellung nach der Beurteilung der Weimarer Verfassung erweitert werden. Zur Erklärung des Scheiterns einer Verfassung, einer Republik, gibt es nämlich eine große Alternative. Das Ende kann aus Strukturmängeln der Verfassung zurückgehen oder es kommen die politischen, sozialen, gesellschaftlichen Umstände, ungünstige Lagen oder ganz allgemein gesagt Rahmenbedingungen in Betracht. Die Alternative, die sich ergibt, kann man auf eine kurze Formel bringen. Dann lautet die Frage, ist die Weimarer Verfassung eine missglückte oder eine glücklose Verfassung? Missglückt würde heißen, dass sie falsch konstruiert ist, Strukturfehler hatte. Glücklos würde heißen, dass die Verfassung in einem sehr ungünstigen Umfeld und unter ungünstigen Rahmenbedingungen gewirkt hat. Und bezogen auf das Demokratiethema, das im zweiten Teil im Mittelpunkt steht, kann man dies auch so formulieren. hat die Weimarer Verfassung das Demokratieprinzip falsch konstruiert? Oder haben der Weimarer Republik die ausreichende Zahl von Demokraten gefehlt? Oder was genauso wichtig ist, das Verständnis für die Wirkungsweisen von Demokratie. So, im zweiten Teil werde ich einige Grunddaten zur Weimarer Republik sagen. Zunächst mal, diese 13 Jahre sind natürlich nicht alle gleich. Die kann man unterteilen in eine Vorphase bis zum Erlass der Verfassung und dann in drei Phasen. Die Vorphase geht vom 9. November, vom Sturz der Monarchie und Ausrufung der Republik, also vom 9. November bis zum 11. August 1919, keine lange Zeit. Es ist die Zeit des kurzen Umbruchs, der raschen Vorentscheidungen, und zwar für den Verfassungsstaat und gegen die räterepublikanischen Vorstellungen. Es ist dann die Zeit der Verfassungsberatungen in Weimar und die Verabschiedung der Verfassung. Dies alles wurde in knapp 9 Monaten bewerkstelligt. Eine besondere öffentliche Begeisterung war damit nicht verbunden. Der Neuanfang war nicht von einem Gründungsmythos begleitet. Das zeigt sich von Anfang an und durch die Weimarer Zeit hindurch mit einem sehr, sehr intensiven und emotionalen Streit um die Staatssymbole. Die einen wollten Schwarz-Rot-Gold neu einführen, die anderen wollten die alten preußischen und kaiserlichen Farben. Also war eine große Spaltung schon über die Staatssymbole, und Symbole sind eben auch wichtig. Und erhebliche Probleme werden auch in der Charakterisierung dieser Monate deutlich. In der Literatur wird vom schmalen Verfassungskonsens, von der improvisierten Demokratie und auch von der Überlastung der Demokratie, Überlastung mit zu vielen Aufgaben, die Rede. Die darauf folgende erste Phase, auf die ich nachher noch komme, von dann August 1919 nach der Verabschiedung der Verfassung bis 1924, steht nun unter dem Vorzeichen von Krisen, Aufstände, Putschversuche, Attentate und Inflation. Das sind genug der Belastungen. Es folgt die zweite, die glücklichste Phase zwischen 1924 und 1929. Häufig wird gesprochen von den goldenen Jahren, besonders in Berlin. Aber tiefergehende Analysen sprechen vom Schein der Normalität oder von prekärer Stabilisierung. Stabilisierung aber eine auf prekärem Untergrund, so Ulrich Herbert. Aber man kann diese Zeit auch, diese Jahre auch als Zeit der Offenheit und der Alternativen bezeichnen. Jetzt ein etwas längerer Blick auf die Verfassung vom 11. August 1919. Wiederhole es, sie ist kein Solitär in dieser Zeit, keine Einzelverfassung. Sie ist Teil einer großen Verfassungswelle. Grund dafür sind die vielfachen Umbrüche am Ende des Ersten Weltkriegs, die Entstehung von über 10 neuen Staaten, die vor allem aus der Konkursmasse des Habsburgerreichs und der vorübergehenden Schwäche von Russland entstanden sind. Dann in Deutschland auch der Wandel von Monarchie zur Republik. Der Neuanfang in all diesen Staaten, abgesehen von Sowjetrussland, der Neuanfang stand in fast all diesen Staaten im Zeichen einer Entscheidung für Republik und Demokratie. Das Jahr 1918, 1919 erschien in Europa als Stunde der parlamentarischen Demokratie. Schaut man den weiteren Verlauf, dann kann man auch sagen, die Abkehr von der Monarchie ist fast in allen Staaten endgültig. Das wird nicht revidiert. Aber dies bezeichnet nur eine scheinbare Stärke von Republik und Demokratie. Wohl drohte der Weimarer Demokratie auch keine Konkurrenz von der Monarchie, so drohten ihr doch ernsthafte Gefahren von der modernen, zeitgenössischen Variante von Einmannherrschaften. Es gab eine europäische Tendenz der Ersetzung demokratischer durch autoritäre Regierungsformen. Wir kennen einige Namen von diesen Systemüberschreiter. Sie heißen zum Beispiel Duce, Reichsverweser in Ungarn, Marschall in Polen, Franco in Spanien. Zwischen 1919 und 1939 entstanden in insgesamt 14 Staaten autoritäre Regime. So gesehen standen die neu gebildeten Demokratien, auch die in Weimar, von vornherein auf Bewährung. Es war ja im Horizont immer eine Alternative vorhanden. Also ist mehr auf Bewährung, als es zunächst scheinen konnte und mehr, als man sich vielleicht bewusst war. Auf Bewährung stehen heißt, vor allem unter der Anforderung zu stehen, Leistungen zu erzielen, messbare, sichtbare Leistungen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Wähler, man muss sie durch Leistungen für sich gewinnen. Naja, wer sich die Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Zeit, wird am Ende Herr Kollege Feld noch drüber sprechen, wer sich die Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Zeit mit ihren Hauptbelastungen durch Inflation und Weltwirtschaftskrise sowie Reparationsforderungen vor Augen hält, weiß, wie schwierig es ist, in diesem Umfeld Leistungen zu erbringen. Aber nun zum Blick von vorn von 1918 aus. Beim Quervergleich mit den anderen neuen Verfassungen passt die Weimarer Verfassung in den Rahmen der Zeit, in den Vorstellungsraum der Zeit hinein. Ein gewissenhafter Textvergleich mit anderen Verfassungen der Zeit könnte und konnte nicht zum Ergebnis kommen, dass die Weimarer Republik schlecht verfasst sei und dass sie wegen Mängeln der Verfassung gefährdet sei. Ich nenne es ein paar Punkte zur Verfassung. Die Verfassung vollzog, und das ist eigentlich natürlich der wichtigste Punkt, den Übergang zu einem, sage ich mal, vollständigen Verfassungsstaat. Republik und Demokratie wurden prinzipiell und im Detail verwirklicht, das gesamte Staatsleben normativ auf die Verfassung gegründet. Das heißt, Bereiche außerhalb der Verfassung gab es nicht mehr. Andere Fortschritte waren die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, jetzt auch in allen Ländern. Das anstößige Dreiklassenwahlrecht in Preußen war endlich beseitigt. Fortschrittlich auch das Frauenwahlrecht, kann man ganz gut vergleichen. In Frankreich gab es das erst ab 1944, in Belgien 1946, in Italien 1946. Zu erwähnen sind noch Bestimmungen zum Sozialstaat, wichtig vor allem auch der Wandel vom Klassenkampfdenken zur Sozialpartnerschaft, dies war schon im November 1918, auf den Weg gebracht. Auffällig, das will ich noch bemerken, ist, dass die Verfassung den Übergang zur Demokratie nicht in der sozusagen stärksten Variante vollzog, im Sinne eines reinen Systems, eines parlamentarischen Regierungssystems, in dem das Parlament im Mittelpunkt alleine gestanden hätte, ein Parlament, das auch die Regierung wählt und stürzen kann. Die Weimarer Verfassung hat neben das Parlament, neben den Reichstag, einen ebenfalls volksgewählten Reichspräsidenten gestellt. Was ist damit installiert worden? Es ist eine Zwei-Mächte-Konstellation. Reichstag und Reichspräsident waren beide vom Volk gewählt. Die Verfassung setzte erneut auf einen Dualismus. Nun ist eines sicher, wo man einen Dualismus einrichtet, weiß man nach der Lektüre der Verfassung wenig darüber, wie sich das Staatsleben gestalten wird, wer von beiden die Oberhand gewinnen wird. Also einen Dualismus einzurichten, heißt zugleich, dass die Steuerungskraft der Verfassung zu einem größeren Teil aus der Hand gegeben wird, nicht die Verfassung als Norm, sondern das Staatsleben mit seinem Kräfteparallelogramm der Politik bestimmt darüber, wer dominiert. So. Jedenfalls aber, es ist also eine Gleichgewichtsdualismus oder Gleichgewichtsvorstellung installiert worden. Dem stand natürlich auch eine Einschätzung der Gefahren von Machtausübung zugrunde. Warum hat die Weimarer Republik nicht das reine parlamentarische System verwirklicht? Es gab 1919 beträchtliche bürgerliche Einwände gegen eine Mehrheitsherrschaft. Man nannte das mit einem emotionalisierten Begriff Parlamentsabsolutismus. Das war eine verbreitete Befürchtung. Sehr realistisch war die nicht. Mit einem Ausbrechen des anderen Faktors, des Präsidenten, aus dem demokratisch-republikanischen Konsens rechnete man offenbar nicht. Ich habe noch, das möchte ich noch, jetzt noch kurz einzugehen, damit das damit auch das hier angesprochen. Es gibt eine Mängelliste üblicherweise der Weimarer Verfassung, dabei Mängel aus der Ex-Post-Sicht. Man weiß vom Ende her, was in den konkreten Krisen eine Rolle gespielt hat. Ich will die nicht im Einzelnen behandeln. Was für alle diese Vorwürfe gilt, dass entsprechende Verfassungsbestimmungen in anderen Verfassungen vorhanden waren, die nicht Schiffbruch erlitten haben. Die These ist immer, Kritik 1, 2, 3, 4, 5, die sind schuld am Untergang der Weimarer Verfassung, der Weimarer Republik. Und dann schaut man sich die Bestimmungen an und findet sie in anderen Verfassungen auch. Also zum Beispiel, als solche Mängel gelten, zu große Möglichkeiten, eine Regierung durch ein Misstrauensvotum zu stürzen, auch wenn keine positive Mehrheit in Sicht ist. Das ist die normale Situation, wenn man ein Misstrauensvotum in einer Verfassung hat. Vorwürfe gegen Volksentscheidungen wegen der Möglichkeit zu emotionalisierter Debatte. Der schon erwähnte Dualismus Präsident Reichstag und dann natürlich, da komme ich noch drauf, die Notstandsbefugnisse des Reichspräsidenten. Andere Vorwürfe sind auch nicht gerade überzeugend. Sie sagen an der Weimarer Verfassung haben Elemente gefehlt, die man nach 1949 ins Grundgesetz eingeführt hat, 5%-Klausel oder die Unabänderlichkeit des Verfassungskerns. Aus der Sicht von 1919 gab es das in keiner Verfassung. Also meine zentrale Argumentation ist, in anderen Ländern gab es diese Vorschriften und zwar auch in solchen, die nicht gescheitert sind. Dies ist natürlich keine endgültige oder abschließende Beweisführung. Trotzdem ist für mich plausibel, dass nicht die Konstruktion der Verfassung, sondern die geschichtlichen, tatsächlichen Lagen und Situationen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das soll jetzt drittens an einem viel diskutierten zentralen Beispiel besprochen werden. Ein aufschlussreiches Beispiel ist, und eine große Schuldzuweisung richtet sich auf die Notstandsbefugnisse, die der Präsident hatte und die, wie die meisten auch wissen, die in den Jahren zwischen 1930 und 1933 sehr oft angewendet waren. Sie waren eigentlich die eigentliche Verfassung damals. Gut, also es war in den Krisenzeiten 1933. Also wir wissen, dass die Situation dort die Dauerkrise war. Wir kennen auch die rechtlichen Mittel, wie hier agiert wurde, der Notstandsartikel. Nun hat es dieser Artikel der Verfassung, es ist der Artikel 48 Absatz 2, zu einer recht großen Bekanntheit im kollektiven Gedächtnis gebracht, was für einen verfassungsrechtlichen Artikel eigentlich selten ist. Also man hat es schon mal gehört, man weiß was von diesem Artikel, also kurz zur Erläuterung. Dass die Notstandsbefugnisse in diesem weitreichenden Inhalt in die Verfassung aufgenommen worden sind, erklärt sich zum einen aus den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, dann aber auch aus der konkreten Situation Anfang 1919. Warum ist denn die neue Verfassung in Weimar beraten und verabschiedet worden? Im Wesentlichen deshalb, weil es in Berlin Unruhen und einen Aufstand gegeben hatte. Eine verfassungsgebende Versammlung, die vor solchen Unruhen ausweichen muss, wird, das überrascht mich, wird eine natürliche Aufmerksamkeit für die Regelung solcher Zustände haben. Ganz rasch zum Text, da heißt es eigentlich zunächst ganz ruhig. Der Reichspräsident kann, also wenn im Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird. Öffentliche Sicherheit oder Ordnung erheblich gestört. Was macht man dann? Dann kann man die zur Wiederherstellung nötigen Maßnahmen treffen. Das ist natürlich herrlich unbestimmt, muss es auch sein, weil man ja nicht genau weiß. In einer Hinsicht ist man dann doch deutlicher erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht. So, diese ganze Vorschrift hat einen historischen Zusammenhang. Ich nenne nur die Namen mit einem preußischen Gesetz. Da ging es über den Belagerungszustand, da weiß man, worum es geht. Und einem in der Reichsverfassung von 71, da war vom Kriegszustand die Rede. Das sind nicht gerade schöne, aber doch klare Sachverhalte. In Weimar ist jetzt nur noch die Rede von einer erheblichen Störung oder Gefährdung. Das ist ein erster Schritt der Ausdehnung und das folgt nun, diese Ausdehnung folgen dann immer weiter. Am Ende, ich zitiere aus einem führenden Kommentar, am Ende sagt man, ja, Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, das ist eine Erkrankung des Wirtschafts- und Finanzorganismus. Arbeitslosigkeit, Kapital- und Kreditnot, Kapitalflucht, Währungszerfall, Zahlungsunfähigkeit der öffentlichen Kassen. Alles Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Und dann war aber auch Störungen des parlamentarischen Apparats, die ein normales Funktionieren der Gesetzgebungs- und Regierungstätigkeit verhindern oder gefährden. Obstruktion, Unmöglichkeit notwendiger Mehrheitsbildung, sonstiges Versagen des parlamentarischen Regierungssystems. Und so ist im Laufe dieser Jahre, der Jahrzehnte, aus diesem klar umgrenzten Belagerungszustand, ein feindliches Heer ist um eine Stadt, aus diesem Belagerungszustand ist eine perfekte, umfassende Ersatzverfassung geworden, die eben dann von Hindenburg angewendet worden ist. Und das Verdikt über diesen Artikel und seinen Gebrauch ist sehr verbreitet und daran ist ja auch vieles richtig. Weniger bekannt ist, dass dieser Artikel nicht nur 1930 angewendet wurde, mit der Folge der Aushöhlung der Verfassung. Er wurde nicht nur 1930 angewendet, sondern er wurde schon sehr viel früher gebraucht, nämlich von Reichspräsident Ebert, in der Zeit zwischen 1919 und 1923. Ich erinnere an die Charakterisierung dieser Phase, da war die Rede von Krisen, Putsche, Aufstände, Attentate. Und ich könnte nun die Liste zusammenstellen, wann überall der Artikel 48, Erklärung des Ausnahmezustands oder des Belagerungszustands, was das alles war. Ich liste nun mal ganz schnell die Ergebnisse auf. Erstens, in der Zeit 1919 bis 1925 wurde der Belagerungszustand mindestens 13 Mal verhängt. In Berlin, im Ruhrgebiet, in Bayern, in Braunschweig, in Mitteldeutschland, in Bremen und Hamburg, im Rheinland, wieder Ruhrgebiet, Sachsen, Hamburg, Bayern, Rheinland, Baden ist nicht dabei. Also, aber immerhin 13 Mal ist der Belagerungszustand und der Ausnahmezustand verhängt worden. Ich kann mal kurz, wie das dann zackig ging. Da heißt es, aufgrund des Artikels 48, also wird verordnet, aufgrund der die Grundrechte sind bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Es wird einen Militärbefehlshaber, es gibt einen Regierungskommissar. Der Regierungskommissar kann alle Beamten absetzen. Er kann auch in anderen Fällen Neuwahlen veranlassen. Also ganz schön umfangreich, ne? Also das war 13 Mal. Dann gab es 7 ausdrücklich sogenannte Ermächtigungsgesetze, in denen der Reichstag dem Reichspräsidenten die Möglichkeit zum Gesetzeerlassen übertrag. Ich erwähne das alles jetzt, weil wir sehen, dass da spätere Begriffe ihre Vorgeschichte haben. Dann gab es 136 Verordnungen vom Präsidenten auf diesen Artikel gestützt. Verordnungen des Reichspräsidenten zum Schutze der Republik. 2 Gesetze zum Schutze der Republik, nun ja. Und 1933 kommen die Begriffe wieder. Ne? In den ersten Wochen dann gibt es die Verordnung des Reichspräsidenten Hindenburg zum Schutze des deutschen Volkes, Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat und dann das Ermächtigungsgesetz. Also, das hat alles seine Vorgeschichte. Nun ist eines klar. Es geht hier um die Anwendung der Vorschrift, um die Ausweitung der Interpretation, dann natürlich vor allem um den Geist, in dem man sie anwendet. Artikel 28 war verhängnisvoll, zusammen mit den Umständen der Zeit von 1930 bis 1933. Aber wie ist es mit der früheren Anwendung? Eigentlich kann man eines feststellen, ist die Ambivalenz der Vorschrift. Die Ambivalenz der Vorschrift, die einmal einen wichtigen Beitrag zur Rettung und zum Überleben der Republik leistet, ein anderes Mal das Instrumentarium zur Aushöhlung der verfassungsmäßigen Ordnung ist. Natürlich, der entscheidende Unterschied zwischen 1920 und 1930 war die Person des Reichspräsidenten und ihre jeweilige Umgebung. Und zwar hatte auch Ebert diesen Artikel immer weiter ausgedehnt, aber der entscheidende Unterschied war doch, Ebert wollte uneingeschränkt die Republik erhalten. Er agierte wie selbstverständlich innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens, während Hindenburg je länger, je mehr für eine Überschreitung, Ausstieg aus der Demokratie zu haben war, wenn es nur in legalen oder scheinlegalen Formen vor sich ging. Also, für mich ist entscheidend, ist der Schluss aus dem Ganzen, wir haben Ambivalenzen in diesen Artikeln und Probleme nicht deshalb, weil sie schlecht oder falsch formuliert sind, sondern weil sich die Auswirkungen einer solchen Norm erst im Kontext der Lagen zeigen. Für die Folge, für die Frage, missglückt oder glücklos, in der ersten Zeit unter Ebert war Artikel 48 gerade richtig. Er war gut konstruiert, nur alles andere als missglückt. Nach 1930 wurde er von der falschen Person in systemüberschreitender Absicht angewendet. Das ist das Risiko von Notstandsartikeln, bei denen ein sehr hoher Amtsträger zur Verteidigung der Verfassung ermächtigt wird, die aber natürlich keinen Schutz mehr bieten können, wenn dieser Amtsträger seine Macht gegen die Verfassung wendet. Ich komme dann zum vierten Teil und mache ohne zeitaufwendigen Übergang, komme ich zum Demokratieprinzip und die Praxis der Demokraten. Diese Erfahrung, die ich gerade exemplarisch an diesem Notstandsartikel zeigen wollte, dass es um die Anwendung, vor allem um die Verwirklichung von Verfassungsvorschriften geht, gilt in ganz besonderer Weise für das Demokratieprinzip. Dafür gilt natürlich auch erstens, es müssen zunächst gut erwogene Regeln in der Verfassung geben, die verfassungsgebende Versammlung berät dann über diese Normen und die Staatsrechtslehre interpretiert diese Lehre. Es ist klar, das lohnt sich, dieser Bereich, man muss es richtig und man muss es gut machen. Die zweite und weitere Frage ist aber, ob diese normative Ordnung, ob die demokratische Ordnung, wie sie angezielt ist, sich im Staatsleben auch realisiert. Diese Frage der Verwirklichung betrifft bei der Demokratie sowohl die Politiker, also die da oben, wie auch die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger. Sich völlig klar machen, die Verwirklichung einer Verfassungsnorm geschieht keineswegs automatisch. Das heißt, es reicht nicht, dass es im Text ist und sie geschieht auch nicht allein deswegen, weil die Normen gut sind. Damit dies geschieht, muss dann eine große Anzahl von Voraussetzungen gegeben sein, auf die nun weder der Verfassungsgeber noch die Interpreten der Normen einen direkten Einfluss haben. Diese zweite Fragestellung führt nun dazu, wie stark die Demokratie in Weimar verwurzelt war und wie viele Demokraten es dabei gegeben hat. Also, es gibt wenig Anlass, die Normen zu kritisieren. Ist umfassend geregelt, eine Grundsatzbestimmung, wie sich gehört in den ersten Artikel, Regel über Wahlrecht, über Direktwahl von Reichstag und Reichspräsidenten. Und schließlich direktdemokratische Entscheidungsmöglichkeiten. Darüber kann man im Einzelnen kritisieren, aber insgesamt eine respektable Summe von Vorschriften. Also, ich komme dann, was aber sind Voraussetzungen für das Gelingen von Demokratie? Ich habe das schon angedeutet, dass wir ein Doppeltes brauchen, sowohl bei den Regierenden, wie auch bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Also Demokratie braucht zum einen Demokraten eine genügende Zahl. Sie braucht eine genügende Zahl, die das Prinzip Demokratie akzeptieren, ihm zustimmen und jedenfalls nicht nach autoritären Herrschaftsformen schielen und sich nicht ständig im tiefsten ihres Herzens und Denkens den sogenannten starken Mann wünschen. Und natürlich braucht man auch führende Politiker, die nicht ihrerseits nach dem Ausgang zu einem autoritären Regime hinarbeiten. Ob es diese Voraussetzung, die Demokratie braucht, gibt oder nicht, können die Verfassung, ihr Text und alle guten Absichten bei der Verfassungsgebung nicht selbst bewirken. Ich hatte es schon gesagt. Also ich nähere mich jetzt also der Frage mit genügend Demokraten und dazu zunächst einige Daten. Am allerersten Anfang der Weimarer Republik stehen die Wahlen zur Nationalversammlung. Wir schreiben den 19. Januar 1919, ganz am Anfang von 1919, Wahlen zur Nationalversammlung. Der Start der Republik mit einer großen Mehrzahl, einer Mehrheit, einer Koalition von drei Parteien. Man nennt sie die Weimarer Koalition. Die besteht aus Sozialdemokraten, Zentrum und der liberalen DDP, Deutsche Demokratische Partei. Alle drei zusammen haben eine starke Mehrheit von 73%. Dreiviertelmehrheit. Das ist respektabel, das ist eindeutig, unbezweifelbare Legitimation bei den Wahlen zur Nationalversammlung. Und diese Mehrheit bestätigt sich einigermaßen bei der Abstimmung über die Verfassung selbst im Sommer 1919. Dann aber kommt die entscheidende erste Reichstagswahl. Sie ist verzögert worden. Die entscheidende erste Reichstagswahl kommt am 6. Juni 1920, ein Jahr nach der Verabschiedung der Verfassung. Das Bild hat sich völlig dramatisch gewandelt. Die Weimarer Koalition, ehemals 75%, hat nur noch 43%. Sie hat die Mehrheit verloren und wird sie nie mehr gewinnen. Und dies ist das Wahlergebnis für die verfassungstragende Koalition. Dass sie die Mehrheit verloren haben, heißt nun nicht, dass ab 1920 republik- und demokratiefeindliche Parteien eine Mehrheit gehabt hätten. Es wurden dann große Koalitionen gebildet, nicht alle drei, sondern von zwei und dann zur einen Seite oder zur anderen Seite. Nur die, die eigentlich die Verfassung getragen haben, die haben die Mehrheit verloren. Die letzte interessante vor der großen Krise 1928, da sieht es nochmal wieder etwas besser aus, aber immer noch 46% für die Weimarer Koalition. Könnte man vertiefen. Frage jetzt, warum diese jetzt geringe Zustimmung für die demokratietragenden Parteien? Da gibt es viele. Ich will jetzt mich auf drei Punkte beschränken. Zunächst mal ist eine Überraschung angesagt. Hat es nicht im November 1918 eine Revolution gegeben, die in kaum glaubbarer Kürze die alten Monarchen weggefegt hat? Revolutionen geben normalerweise dem Neuen große Zustimmung. Eine Revolution schafft typischerweise ein Zäsurbefugnis, Bewusstsein nach dem Schema vorher-nachher. Vorher alles schlecht, nachher alles gut. Also, Republik und Demokratie hätten nach diesem kurzen Gedanken eigentlich einen Schub erhalten müssen durch die Revolution, was eigentlich so sonst häufig passiert. Warum nicht? Warum hat ihr diese Revolution nicht, also diesen Anfangsdynamik gegeben? Ich nenne zwei Gründe. Die Dolchstoßlegende und den Versailler Vertrag. Die Dolchstoßlegende ist noch Gegenstand des Vortrags von Herrn Kollegen Krummeich. Ich will nur kurz einen Punkt sagen. Diese Legende ist eine der effektivsten Geschichtsklitterungen in der neueren Zeit. Und sie wirkte so verhängnisvoll, weil sie ganz gezielt angesetzt war und hineinstieß in eine große Erklärungslücke. Sie stieß in eine verbreitete Stimmung des Unerklärten und Unerklärbaren in der Bevölkerung. Warum? Aus der Sicht der deutschen Öffentlichkeit gab es seit Herbst 1917 nur Erfolge. Zuerst Ausscheiden des russischen Gegners, dann 1918 monatelange Erfolge an der Westfront bei immer neuen Offensiven. Und das wurde eigentlich gehörig gefeiert. Was die Menschen nicht wussten, war, dass die strategische Großwetterlage sich entscheidend durch die Ankunft der US-Truppen gewandelt hatte. Was sie nicht weiter wussten, war, dass der 8. August 1918 der schwarze Tag des deutschen Heeres gewesen war, an dem britische Truppen bei Amiens die deutschen Stellung durchbrochen hatten. Und was sie auch nicht wussten, war, dass am 29. September 1918, fünf Wochen vor dem Ende des Kaiserreichs, dass am 29. September Ludendorff und Hindenburg den Kaiser und seine völlig konsternierte Umgebung mit der Feststellung überrascht hatten, der Krieg ist verloren. Und dann überschlugen sich die Ereignisse und ehe man aufwachte, war der Krieg tatsächlich verloren. Das Ganze war so überraschend, so schnell, so unerwartet, so gegen jahrelang gehegte Erwartungen, dass es nach einer Erklärung schrie. Naja, und diese lieferte die Dolchstoßlegende. und ihre Stoßrichtung war exakt und gerade gegen die neuen demokratischen Politiker gerichtet. Die Folge ist, es gab keine Selbstkritik am Kaiserreich und seiner Politik, kein Zäsurbewusstsein, wir sind eine neue Zeit und setzen uns von der alten ab, kein Mentalitätsbruch, wir machen das anders als vorher. Der lange Abschied vom 19. Jahrhundert wurde in Deutschland immer länger. Kurz noch zum Versailler Vertrag, eine Alternative zum Unterschreiben gab es nicht, man hätte den Krieg wieder aufnehmen müssen und hat eine ganze Reihe von Verlusten für das Deutsche Reich gebracht, die will ich nicht erörtern. Gut, also ob sie härter waren als bei anderen Verträgen, soll ich hier offen bleiben. Immerhin war der von Deutschland diktierte Vertrag mit Russland von Brest-Litowsk eine veritable Blaupause gewesen für einen Siegfrieden, für einen Frieden, wo man den Sieg ganz gehörig ausnutzt. Das Neue war aber, wie wir alle wissen, die plakative moralische Etikettierung der Deutschen als alleinige Schuldige. Diese Bestimmung konterkarierte den Anspruch des Vertrags, dass er ein Friedensvertrag sei. Diese Bestimmung war ein hochmoralisches Urteil, eine Schuldzuweisung, die verhängnisvoll ist, wenn sie in einen Friedensvertrag auftritt. Wiederum war Folge, dass die deutsche Öffentlichkeit diese Verurteilung überhaupt nicht akzeptierte und der Kriegsschuldthese die Unschuldsthese am Ausbruch des Ersten Weltkriegs entgegenstellen. In der Literatur stellen Martin Brosat und Ulrich Herbert zu Recht fest, es war vielleicht die verhängnisvollste Wirkung des Versailler Friedensvertrags, dass es die fällige deutsche Selbstkritik an der wilhelminischen imperialistischen Vorkriegs- und Kriegspolitik weitgehend zuschüttete. Also dieses Zitat bestätigt auch den schon von mir hervorgehobenen Umstand. Es gab nach 1918 kein Zäsurbewusstsein gegenüber der vorhergegangenen Epoche. Dass das Kaiserreich und seine Gesellschaft ein gutes Vorbild oder sogar besser gewesen sei, hat bei vielen nachgewirkt. Diese Überzeugung konnte immer wieder geschürt und abgerufen werden. Gibt es also Gründe, wenn auch keine guten, dafür, dass die Voraussetzungen für eine Verwirklichung der Demokratie ungünstig waren, so ist dies für mich ein starkes Indiz. Dass es in der Weimarer Republik dann auch nicht genügend Demokraten gegeben hat. Also müsste man jetzt im Einzelnen die Zahlen, weil es war das erste Mal so plakativ, auch von den Wahlen. Es geht mir nicht allein um die Zahlen, sondern es geht mir um Bewusstsein, um Mentalitäten, Einstellungen bei den Parteien und die Wählern. Man kann es auch qualitative Probleme nennen. Also, zu diesen qualitativen Aspekten, wer Demokratie trägt oder nicht. Der Ausgangspunkt ist der, für ein Funktionieren einer Demokratie reichen das ordnungsgemäße Abhalten von Wahlen und das Wählen durch die Bürgerinnen und Bürger nicht aus. Für einen Erfolg sind eine Reihe von Verhaltensweisen und Mentalitäten wichtig. Die ändern sich nicht so schnell. Neue Einstellungen, prodemokratische Einstellungen entstehen nicht einfach und sofort, wenn eine neue Verfassung in Kraft ist. Demokratie bedarf deshalb eines Unterbaus in den Haltungen und Einstellungen. Und wenn, wie von 1918, wenn die vordemokratische Zeit doch viele Jahrzehnte gedauert hat, dann muss man mit längeren Zeiträumen rechnen und auch mit Rückschlägen rechnen. Das war 1919 so und das ist heute in den Ländern so, wo erfreulicherweise ein Diktator abgeschüttelt wird. Dann aber die zweite Hälfte eines Demokratisierungsprozesses wählen und dann demokratische Verhaltensweisen ausbilden, erst noch bevorsteht und das gelingt eben häufig nicht. Ich habe jetzt noch zwei Punkte über die Parteien, wie die Parteien eingeschätzt worden sind. Auch da gibt es über die Parteien einen Vortrag nächste Woche von Herrn Kollegen Eid. Ich werde mich auf verfassungsgeschichtliches Argument beziehen. Die Parteien, die 1918, 19 dann an das dann maßgeblich waren, sie waren aus der Vorzeit nicht an das aktive Regieren und Gestalten gewöhnt. Daraus gab es besondere Schwierigkeiten bei der Koalitionsbildung. Keiner hatte die absolute Mehrheit, man musste Koalitionen bilden. Und die setzte sich fort im Regieren, Schwierigkeiten mit der Kompromissbildung. Die Parteien waren häufig Programmparteien. Sie haben sich unglaublich schön und gut beschäftigt, was ihr Programm ist. Und in ihren Strukturen war dann häufig die Parteibasis sehr stark. Die hat sich betätigt als Hüter des Programms, als Gralshüter des Programms. Davon darf man nicht abweichen. Während die Parlamentsfraktion, die eigentlich mit anderen Kompromisse bilden musste, die Parlamentsfraktion waren schwach und sozusagen von der Basis kontrolliert. Dieses Verhalten hatte verfassungsgeschichtliche Wurzeln und Prägungen. In Deutschland gab es zwar Frühparteien, aber sie haben nie regiert. Sie waren immer zwar ein Teil der Gesetzgebung und hatten dort gute Arbeit geleistet. Sie haben nie die Regierung, die Außenpolitik, die Militärpolitik getragen. Sie brauchten kein Regierungsprogramm mit anderen Parteien zusammen erstellen. Und so gab es für sie wenige oder keine Anlässe, sich miteinander zu verständigen, einen Ausgleich zu finden und ein Regierungsprogramm zu verabreden. Unter diesen Umständen haben die Parteien keine Erfahrung und keine Lernprozesse im Kompromisse bilden und im wechselseitigen Ausgleichen gehabt. Ich komme noch zu den Parteien, was das aus der staatsrechtlichen Seite noch beizutragen ist, die Parteien aus der Sicht des Staatsrechts. Hier geht es jetzt nicht um mögliche Mängel der Parteien, sondern um die Einschätzung der Parteien durch die Staatsrechtslehre einer nicht ganz unbedeutenden Gruppe in dieser Diskussion. Für das Parteienverständnis und meist Missverständnis ist die beiläufige Erwähnung der Parteien in der Verfassung typisch und symptomatisch. Die Verfassung setzten in einigen Vorschriften die Parteien voraus, so bei den Organisationen der Wahlen, aber ohne sie zu erwähnen. Und tatsächlich werden die Parteien in einem Artikel erwähnt, aber diese Erwähnung bringt sie gleich in ein schiefes Licht. Sie werden dort nämlich nicht in ihrer zentralen Rolle angeführt, sondern in einem ganz anderen Kontext. Es geht dort über die Beamten und über sie heißt es, die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei. Ja. Dieser Satz kann in jeder Verfassung, könnte auch im Grundgesetz stehen. Aber als einzige Erwähnung und mit der prägnanten und zugleich abwertenden Entgegensetzung von Gesamtheit und Partei bringt dieser Satz eine ganze Reihe latenter Vorbehalte gegen die Parteien zum Klingen, die in der Weimarer Republik vorhanden war. Dieser Artikel lebt von Gegensätzen. Das ist nicht einfach eine Beschreibung der Wirklichkeit, sondern es sind Wertungen und Abwertungen. Da heißt es dann in der Literatur, die Idee der Partei trennt, die Politik eint. Da fragt man nur, wer die Politik ist. Dann Gemeinwohl kontra Parteiinteressen, Staatspolitik gegen Parteipolitik, Staatsmann und Parteifunktionär. In der allgemeinen Publizistik waren die Urteile viel gröber formuliert. Im Hintergrund stand eine verbreitete, vulgäre Anschauung über die Parteien und das Parlament mit Vokabeln wie Schwatzbude, Geschwätz, Parteiengezänk. Natürlich gab es Mängel damals wie auch heute. Aber die Lehre spitzte zu und bediente sich, also die Staatsrechtslehre spitzte zu und bediente sich Klischees. Die Entgegensetzung zu den Parteien, das war das Klischee vom neutralen Staat, der von Anfang an und per se das Gemeinwohl verkörpert. Soweit dabei immer wieder an die Verhältnisse im Kaiserreich gedacht wurde, waren die Behauptungen hochideologisch. Natürlich gab es auch im Kaiserreich Interessenwahrnehmung und ausgesprochene parteiische Eliten und Politiker. Die inzidente Behauptung vom interessenneutralen, rein objektiven Staat im Kaiserreich war eine Chimäre und eine Lebenslüge des Kaiserreichs. Hier in Weimar diente sie als Folie für eine grundsätzliche Abwertung der Parteien. Gute Dienste lieferte da schon die sprachliche Analyse. Was ist denn Partei? Woher kommt es denn? Partei kommt von Pars. Na, das ist alles nur ein Teil. Wir wollen das Ganze. Wir wollen nicht bloß die Partei. Also das war so eine schöne, scheinbar sprachwissenschaftliche war schon eine sprachwissenschaftliche Analyse mit schlechter Bewertung. Also, deshalb ist auch das Wort von Parteienstaat verächtlich gemeint. Immer wieder spielte die Rolle der starke Staat von Reichspräsident, Reichskanzler und Exekutive, das ist eine geschlossene Gesellschaft, und demgegenüber ein schwaches Parlament. Das ist das Fortsetzen des Denkens aus dem Kaiserreich. Natürlich spiegeln die Parteien, und was es so was jetzt eigentlich zu erkennen gab, war, natürlich spiegeln die Parteien den gesellschaftlichen Pluralismus wider. Das heißt, es gibt in Grundfragen des Zusammenlebens keine einheitliche Meinung, es gibt unterschiedliche Orientierungen und diese Vielfalt wird von den Parteien gespiegelt und es ist gut, dass es die Vielfalt gibt. So weit kann man es umschreiben, aber der breite Kreis im konservativen Spektrum wurde daraus die Entzweiung, die Spaltung der Nation. Die Parteien waren die Verkörperung und Organisation von Spaltung. Beklagt wurde die innere Zerrissenheit. Das ist nicht völlig falsch, aber es ist überwiegend polemisch. Und es gibt da noch eine Begründung dafür in diesem ganzen ja auch Kampf, in dem man sich in Weimar gegen die anderen Staaten sah, in einer Zeit, in der die meisten alles für die Kraft der Nation, für die Vereinheitlichung aller Kräfte für die Nation tun wollten, mussten Parteien mit ihren Gegensätzen und ihrem Streit ein Horror sein. Das in der zweiten Hälfte der Weimarer Zeit stand dann eben mit Hindenburg ein Präsident bereit, der als Repräsentant einer idealisierten Kaiserzeit dienen konnte. Alle gegen die Parteien gerichteten Vorwürfe schienen bei ihm das Gegenbild zu finden. Was für den Staatsrechtslehrer gilt, dass ihre Einsicht in die Funktionsbedingungen von Parteien und der Demokratie eine begrenzte war, gilt dann auch noch viel mehr für die Einzelnen, die Bürgerinnen und Bürger. In diesem Fall ist es der Vergleich zwischen den Staatsrechtslehrern und den Bürgerinnen und Bürgern insoweit wichtig, weil sich die Staatsrechtslehrer und die Intellektuellen und die Professoren insgesamt als Meinungsführer und als laut vernehmbare Meinungsführer betätigt haben. Sie haben relevante Teile der Öffentlichkeit erreicht und beeindruckt, und dies kann man dann einfach nachlesen. Bei der großen Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die an dieser Stelle interessiert, ist es schwieriger und nur indirekt abzulesen. Aber die Sehnsucht nach einem starken Mann, an jemand, der gordische Knoten durchhaut und klare Kante zeigt, diese Basiseinstellungen dürften immer vorhanden gewesen sein. Diese Traditionslinie vom Kaiserreich bis zu Weimar war recht stark. Und so bei allem Bruch am Ende des Jahres 1918 hatten die meisten doch die Überzeugung beibehalten, dass zwar die handelnden Personen des Kaiserreichs versagt haben, aber dass eine starke Führung, gestützt auf eine gesellschaftliche Koalition aus traditionellen Kräften wie dem Adel und dem Militär, bestärkt durch neue technisch-wissenschaftliche und ökonomische Eliten, dass all dies die beste Regierungsform sei. Auch nach dem verfassungsrechtlichen Einschnitt von 1919 waren viele überzeugt, dass es einer starken Führung bedürfe, die die Einheit des Staates und des Volkes verkörpere und die nicht im Gezänk der Interessen, wie sie es nannten, aufgehe. Man wird nicht davon ausgehen, dass solche negativen oder skeptischen Basiseinstellungen zur Demokratie während der gesamten Dauer der Weimarer Republik virulent waren. Aber sie waren jederzeit abrufbar und mobilisierbar, wenn zusätzliche Belastungen der politischen oder gesellschaftlichen Situation hinzukamen. Und solche zusätzlichen exogenen Belastungen gab es in der Weimarer Zeit immer wieder, seien es das Dauerthema Reparation oder die Hyperinflation und später die Wirtschaftskrise. Mein Argument ist nicht, dass diese Faktoren für sich oder alle zusammen notwendigerweise zum Scheitern der Republik hätten führen müssen. Zur Demokratie, zu einer gefestigten Demokratie gehört auch, dass sie gegenüber Rückschlägen und Niederlagen resistent sein kann. Ich betone, sie kann resistent sein. Und ich habe auch von einer gefestigten Demokratie gesprochen. Da kommt der Zeitfaktor und die zur Verfügung stehende Entwicklungs- und Lernzeit ins Spiel. Eine gefestigte Demokratie kann ich das politische Leben in der Weimarer Zeit nicht nennen. Für eine wenig gefestigte Demokratie ist es typisch, dass enttäuschte Erwartungen oder enttäuschte Hoffnungen rasch in die Ablehnung der Demokratie insgesamt umschlagen. Dann fehlt es an der Widerstandskraft gegen die Verführungskraft des autoritären Denkens. Das führt zu einem kurzen Fazit. Die Weimarer Verfassung war eine in sich gelungene Anwendung des Programms des demokratischen Verfassungsstaates. Sie war konstruktiv nicht missglückt. Sie war aber angesichts einer großen Zahl negativer oder sich negativ auswirkender Rahmenbedingungen eine glücklose Verfassung. Mängel und Defizite traten bei der Verwirklichung des Verfassungsprogramms auf. Darunter auch der hier besonders hervorgehobene Umstand, dass die Weimarer Demokratie nicht genügend Demokraten hatte gewinnen können, die vom Verfassungsprogramm überzeugt sind. Die Rahmenbedingungen haben es auch schwer gemacht, dass sich ausreichende Lernprozesse in Sachen Demokratie ausgebildet haben. Da habe ich schon mal darauf hingewiesen. Weimar hatte wenig Zeit. Und man sollte vielleicht auch generell überlegen, wenn es um 1990 viele neue Staaten gab, die Republiken und Demokratien wurden, der erstmalige Übergang von einer vordemokratischen Ordnung zur demokratischen ist offensichtlich viel schwieriger, als man zumeist meint. Ich komme dann jetzt nochmal auf das Beispiel, das ich gerade schon angedeutet hatte. Das zeigt euch ein neueres Beispiel im Rückblick auf den arabischen Frühling, der inzwischen in einem stürmischen Spätherbst gelandet ist. Zeigt sich, es wurden dort sehr lange regierende Diktatoren gestürzt. Es gab ausgesprochen starke politische Bewegung von unten und es gab auch Wahlen. Aber danach war längst nicht alles in Ordnung oder in guter Verfassung. Demokratie besteht nicht nur im Durchführen von Wahlen. Es müssen, wie ich schon mehrfach gesagt habe, sowohl bei den Gewählten wie bei den Wählern demokratieförderliche Einstellungen und Mentalitäten vorhanden sein. Nicht bei jedem, das ist unmöglich, aber bei hinreichend vielen. Und weil es in Weimar an hinreichend vielen gefehlt hat, die von der Demokratie überzeugt waren, wurde es sehr eng, als die Rahmenbedingungen sich immer weiter verschlechterten. Dann wurde die Weimarer Verfassung zu einer glücklosen Verfassung. Man muss noch eines hinzusetzen. Was der Weimarer Verfassung der Weimarer Republik sozusagen zustieß und sie glücklos machte, war kein blindes Schicksal, sondern alles auch menschengemachte Umstände. Es kommt immer wieder auf die Menschen an, ob sie die schwierigen Lagen meistern und meistern wollen oder ob sie den Dingen ihren Lauf lassen.